Liebe Zuhörer, vielleicht haben doch etliche von uns schon mal an einer Umfrage teilgenommen. Wir werden ja laufend irgendwelche Sachen gefragt. In Deutschland gibt es sehr viele Umfragen. Wir als Familie, wir waren vor Jahren mal dabei beim sogenannten Mikrozensus, wo man also eine ganze Menge Genaues wissen will über die Lebensumstände der Leute. Und so gab es also vor einiger Zeit auch eine solche Umfrage, wo man wissen wollte von den Leuten, was wünschen sie sich am meisten? Also wenn sie einen Wunsch frei hätten, was wäre das? Und es ist interessant, das Ergebnis waren vier Dinge. Vier Dinge, die sich in Deutschland am meisten gewünscht werden. An zweiter Stelle stand Geld und Besitz. An dritter Stelle Ausbildung und hoher Abschluss. An vierter Stelle die Gesundheit. Was an erster Stelle stand, das verrate ich heute erst etwas später. Also, das gehört zu einem richtig guten Leben dazu. Wenn ich das alles hätte, viel Geld hätte, gesund wäre, tollen Job hätte mit großartiger Ausbildung, dann könnte ich eigentlich rundum glücklich sein. Aber wer hat das schon? Wer hat schon alles beisammen? Das gibt's doch nur im Märchen. Ja, wo man so ein, zwei Wünsche frei hat und bäng, und dann ist es da. Aber in der Wirklichkeit? Liebe Zuhörer, heute Abend will ich uns erzählen von einem Mann, bei dem das keine Wünsche geblieben sind. Und er hatte auch nicht nur ein, zwei, drei Wünsche frei, nein, er hatte sogar unbegrenzt Wünsche frei. Und es ist kein Märchen, es ist Wirklichkeit. Wir kennen den Namen dieses Glücklichen auch aus der Bibel. Und dieser Mann, er hat sich das nicht eingebildet, denn Gott selber hat ihm diese Wünsche freigegeben. Gott, der alles kann, dem nichts unmöglich ist. Nun fragt vielleicht jemand, ja, gibt's denn überhaupt Gott? Ja, es gibt ihn. Es gibt den lebendigen Gott. Woher wir das wissen? Wir wissen es, seitdem Jesus gekommen ist. Seitdem Jesus Christus hier auf dieser Erde gelebt hat. Und wir wollen ja in diesen Tagen noch eine ganze Menge darüber hören. Und wir kennen den Namen des Glücklichen, dem Gott alles freigab. Er hieß Salomo, aber ein König in Israel. Und als er als junger Mann ganz am Beginn seiner Regierungszeit stand, da erschien ihm Gott, der Herr, im Traum und sagte zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Stell dir das einmal vor, dir würde das passieren. Gott, dem nichts unmöglich ist, würde dir heute sagen, du kannst dir wünschen, was du willst. Was würdest du dir wünschen? Vielleicht, dass dieser Schein hier echt ist? Nun, ich weiß nicht, was ihr euch so wünschen würdet, aber wir wissen, was sich Salomo gewünscht hat. Keines von diesen Dingen, die ich schon aufgezählt habe, hat er sich gewünscht, sondern etwas ganz anderes. Salomo bittet um ein gehorsames Herz, damit er das Volk Gottes, wo er König war, das Volk Israel, richtig gut regieren kann. Er bittet Gott, dass er unterscheiden kann, was gut ist, was böse ist, dass er das Gute fördern, das Böse hindern kann. Er bittet Gott um Weisheit und Erkenntnis. Ich sag's mal modern. Er sagt zu Gott, Gott, ich bitte dich, dass ich meinen Job so richtig gut machen kann. So richtig gut, aber nicht für die eigene Tasche, sondern für die Leute, für die ich da zu sein habe, wo ich einen Dienst habe, wo ich eine Aufgabe dran habe, dass ich das für die Leute richtig gut machen kann. Gott, hilf mir bitte dazu. Schenk mir das, was ich dazu brauche. Und diese Haltung, die gefällt Gott. Und Gott verspricht ihm das alles. Und dazu sagt Gott, gebe ich dir auch das, worum du mich nicht gebeten hast. Nämlich mehr Reichtum und mehr Ehre als jeder vor dir und jeder nach dir. Und Gott hat Wort gehalten. Gott hält immer sein Wort. Immer. Gott kann nicht lügen. Und so ging es also auch Salomo. Er war jemand, der sich wirklich alle seine Wünsche erfüllen konnte. Nun wird in der Bibel einiges über ihn berichtet. Da wird zum Beispiel berichtet, seine Weisheit war größer als die aller Weisen aus dem Osten und aus Ägypten. Er war Dichter und Komponist. 3000 Sprüche und 1005 Lieder waren unter seinem Namen bekannt. Teile davon finden wir auch in der Bibel. Sein Wissen, das stand auf der Höhe der Zeit. Er studierte fleißig, zum Beispiel Biologie, Pflanzen, Tiere, aber auch andere Dinge. Und seine Weisheit war geradezu sprichwörtlich. Wissen und Weisheit sind zwei Dinge, die nicht immer zusammenkommen. Es gibt Leute, die sind unglaublich schlau, Doktortitel oder sonst was, aber keine Weisheit. Und wisst ihr warum? Weil sie den lebendigen Gott ausklammern aus ihrem Leben. Und die Bibel sagt, Gott sagt, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang aller Weisheit. Wenn ich das mit einbeziehe in mein Leben, ich lebe unter den Augen eines lebendigen Gottes, damit geht Weisheit los. Aber es gibt umgedreht Leute, die sehr schlicht sind, die vielleicht 8 Klassen Schule hatten, aber die so weise sind, dass andere mit ihren Problemen zu ihnen kommen, um Rat zu holen für ihre Lebensfragen. Bei Salomo war beides zusammen, was nicht so häufig ist. Wissen und Weisheit. Und nun kamen sie aus aller Herren Länder, um seine Weisheit zu hören und seinen Reichtum zu bewundern, darunter zum Beispiel die berühmte Königin von Saba, da werden da Filme drüber gemacht. Und Salomo beobachtete seine Zeitgenossen sehr genau. Er schaute sich das Leben der Leute an. Er durchdachte alles. Er wollte den Dingen auf den Grund gehen. Er wollte nicht einfach so dahin leben. Und dazu hatte er natürlich auch alle Voraussetzungen. Zum Ruhm der Weisheit und des Wissens kam eben auch der Ruhm seines unermesslichen Reichtums, gewaltiger Bauten, die da entstanden sind, Vorratsstädte, Wagenstädte, Erzgruben, Plantagen, Schiffsflotten in die bekannte Welt damals ausgesandt. Ja, und sein Reich war riesengroß, es umfasste den gesamten Nahen Osten. Vom Euphrat, also Irak, Iran, bis an die Grenze Ägyptens. Alles sein Territorium. Nun könnte man fragen, wie ging's denn den Leuten, wie ging's denn der Bevölkerung, das kennen wir ja aus der Geschichte, ne? Die Herrscher leben in Saus und Braus und die Leute wissen nicht, wie sie ihr tägliches Brot auf den Tisch kriegen. Aber nein, auch den Leuten der Bevölkerung ging es gut. Sie hatten Arbeit, sie hatten Brot und mehr. Ich zitiere mal die Bibel, das ist ein schönes Wort, wird so schön beschrieben. Ganz Israel wohnte sicher, jeder unter seinem Weinstock und jeder unter seinem Feigenbaum, solange Salomo lebte. Also keine existenziellen Nöte und Sorgen. Ja, und schließlich und endlich, körperlich gesund war Salomo auch. Ja Leute, da fehlte doch nichts, oder? Und nochmal, es ist kein Märchen, es ist Wirklichkeit. Die Bibel ist überhaupt kein Märchenbuch, manche denken das. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Bibel ist der Brief des lebendigen Gottes an uns Menschen. Du wirst gar nicht fertig zu staunen, wenn du erstmal darin liest. Alles Wahrheit. Na, also wenn das kein Leben ist, was Salomo da hatte. Wenn wir nun diesen Salomo mal fragen würden, sagen, hallo Salomo, grüß dich, jetzt erzähl mal, wie geht's dir eigentlich? Nun, ich denke, dann erwarteten wir doch eine ganz, ganz positive Antwort. Na, rundherum super. Mir geht's bestens. Machen wir's mal. Fragen wir ihn mal, wie es ihm geht. Hier ist seine Antwort, steht alles in einem Buch, biblischen Buch, das nennt sich der Prediger in der Bibel. Salomo fragt, was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und er schlussfolgert, er kommt zu der Beobachtung, ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und Haschen nach Wind. Und etwas weiter kommt er sogar so weit, dass er sagt, da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich hasste das Leben. Gibt's denn sowas? Da ist einer, der sich alles leisten kann, der wirklich das Leben an allen, wie man so im Sächsischen sagt, an allen vier Zippeln gepackt hat. Also der das alles mitnimmt, was sich irgendwie bietet und alle Voraussetzungen dazu hat und alle Möglichkeiten. Und dann kommt er zu einem solch niederschmetternden Ergebnis. Alles sinnlos, alles wie wenn den Wind greifen willst, nichts zum Festhalten, am Ende hasse ich dieses Leben? So eine Antwort hätten wir doch sicher nicht erwartet. Ist das das Fazit, Ergebnis eines Lebens, das sich alle Wünsche erfüllen kann? Da müssen wir mal näher nachfragen. Bei Salomo und bei uns. Wir wollen Parallelen ziehen heute Abend in unser Leben hinein. Auf der Suche nach dem wirklichen Leben. Zusammen wollen wir da mit Salomo auf die Suche gehen. Und wir wollen es tun in vier Bereichen, die ganz besonders wichtig sind im Leben. Denn genauso wie wir heute alle hungern und dürsten nach wirklichem, sinnvollem, erfülltem Leben, so haben es die Leute zu allen Zeiten getan. Früher hatten sie nur meistens sehr viel bescheidenere materielle Möglichkeiten dazu, aber Salomo nicht, der hatte sie. Also vier Bereiche auf der Suche nach dem wahren Leben. Erster Bereich, studieren, lernen, forschen. Vielleicht erinnert sich jemand, ich hatte es vorhin bei dieser Umfrage genannt, Ausbildung und hoher Abschluss, das stand an dritter Stelle. Geh heute irgendwo hin, bewirb dich für eine Arbeitsstelle. Das Wichtigste ist, welche Ausbildungsabschlüsse kannst du vorweisen? Bildung ist scheinbar alles. Also, wenn du ein gutes Leben haben willst, dann musst du viel können. Dann musst du qualifiziert sein. Ja, da ist was dran an unserer Markt, in unserer Marktwirtschaft. Aber fragen wir mal bei Salomo nach, ob er dadurch das wirkliche, erfüllte, zufriedene Leben gefunden hat. Ich zitiere ihn, seine eigenen Aussagen. Da redete ich mit meinem Herzen und sprach, siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und viel Wissenschaft gesehen. Weisheit und Wissen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Torheit und Unverstand ist. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz. In einer anderen Luther-Übersetzung wird das so schön geschrieben, wer viel lernt, der muss viel leiden. Ein Wort an Schüler, haben wir ja heute nicht so viele unter uns. Kann ich das ruhig mal zitieren. Also, wir fragten, hat Salomo das Leben gefunden? Wir müssen sagen, in diesen Bereichen Offenbar nicht. Das kann also nicht der letzte Sinn meines Lebens sein. Viel Wissen haben, eine einflussreiche Stellung bekleiden, intelligenter sein als andere, Karriere machen, über andere bestimmen können. Obwohl es natürlich nicht falsch ist zu studieren, obwohl natürlich eine gute Ausbildung, eine ordentliche Ausbildung wichtig ist. Es gehört zum Leben, ja, aber es ist nicht das Leben. Und nun möchte ich einmal an dieser Stelle ein paar Sätze sagen zu denen unter uns, die zur Generation 45 plus zählen, die also doch einen ordentlichen Teil ihres Lebens in der ehemaligen DDR verbracht haben. Genau an dieser Stelle haben zu DDR-Zeiten viele Leute eine entscheidend falsche Weichenstellung getroffen. Ich will es am Beispiel erzählen, wir hatten in Döbeln, ich war damals in Döbeln als Prediger, wir hatten dort eine große Jugendwoche. Und dort habe ich mit einem jungen Mann zu tun gehabt, der hat einen Anfang gemacht im Glauben, der hat sein Leben Jesus gegeben, hat einen Anfang gemacht mit dem Herrn. Er wohnte aber nicht dort. Er war gerade zu Besuch gewesen, da war diese Woche. Ja, und dann reiste er, war weit weg, wieder nach Hause. Und wenig später bekomme ich einen Brief von ihm, wo er drin schreibt, dass er sich von allem wieder lossagt und löst von Kirche, von Bibel, von Jesus, von Glauben, von allem. Warum? Er möchte gerne Lehrer werden, er möchte gerne studieren und seine Eltern und seine Lehrer hätten ihm klar gemacht, wenn er Christ ist, kann er das nicht und das will er nicht und deshalb will er mit Christsein nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihm daraufhin einen ziemlich ernsten Brief geschrieben, habe aber keine Antwort mehr bekommen. Verstehen wir, was ich meine? Dass Menschen waren, die damals meinten, um ihrer Karriere willen, ihren kindlichen Glauben über Bord werfen zu müssen. Wenn heute jemand unter uns ist, wo das in diese Richtung ging, dann möchte ich dir sagen, du kannst wieder umkehren. Heute hast du die Chance. Jesus sucht dich, Jesus ruft dich, dass du wieder umkehrst, dass du wieder in die Spur kommst, wo du vielleicht schon mal als Kind gewesen bist. Nimm ihn an. Er will dich. Du kannst das wieder in Ordnung bringen. Du kannst dich zu ihm hinwenden. Rufe ihn an. So wie wir es in der Einleitung gehört haben. Das ist einfach Rede mit ihm. Das ist Beten. Zweiter Bereich. Wir sind auf der Suche mit Salomo nach dem wahren Leben. Zweiter Bereich, das Leben genießen. Ja, das wollen natürlich ganz viele. Und die Werbung, die treibt uns ja immer mehr an. Wenn du dies noch nicht besitzt, wenn du dort noch nicht hingereist bist, wenn du jenes noch nicht ausprobiert hast, wenn du das noch nicht mitgemacht hast, ja dann hast du ja noch gar nichts richtig gelebt. Dann hast du ja eigentlich das ganze Leben verpasst. In tausend Variationen wird es uns eingeredet, verwirkliche dich selbst, weil ich es mir wert bin, leb dich aus, erfülle dir alle deine Wünsche, auch deine erotischen Wünsche, verzichte auf nichts, dann hast du Leben. Salomo, kennst du das etwa auch? Was sagst du dazu? Na und ob, ihr Lieben, und ob er das kennt. Salomo sagt, ich zitiere ihn, ich sprach in meinem Herzen wohl an. Ich will wohl leben. Ich will es mit der Freude versuchen und gute Tage genießen. Ich sprach zum Lachen, du bist toll. Ich dachte in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, aber mit Verstand. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschensöhne, Frauen in Menge. 700 Frauen und 300 Nebenfrauen hat Salomo gehabt. Alles in der Bibel nachzulesen. Frauen ägyptische, Tochter des Königs, des Pharaos war dabei, moabitische, ammonitische, edomitische, phönizische, hethitische und israelitische Frauen. 700 und 300 Nebenfrauen, fragt mich keiner, wie er es gemacht hat. aber mancher junge Mann würde vielleicht sagen, wow, das ist es. Das ist es. Aber es geht noch weiter. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude. Und dann, aber siehe, es war alles nichtig und Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Er hat das wirklich erfüllte, ausgefüllte, zufriedene Leben nicht gefunden im Genuss, in sexueller Lustbefriedigung, im Ausleben, in Ausschweifung. Und du und ich, wir werden es dort auch nicht finden. Im Gegenteil. Gerade an der Stelle kommt so viel Not in Menschenleben hinein. So viel Herzeleid, Gebundenheit, Süchte, kaputte Familien und Ehen ist dann oft das Ergebnis. Vor etwa gut 50 Jahren, kam die Pille auf. Viele meinten damals, jetzt kommt das große Glück. Sexuelle Beziehungen haben, ohne gleich an Bindung und Kinder denken zu müssen und Familie. Aber das große Glück blieb aus. Im Gegenteil, heute gibt es so viele Ehescheidungen wie nie in der Geschichte. Es gibt Gegenden, da wird jede zweite Ehe geschieden. Beziehungsprobleme sind riesengroß heute in unserer Gesellschaft. Es gab noch nie eine Generation, die im Grunde genommen so viele Freiheiten hatte, auch in dieser Richtung. Und es war noch nie so viel kaputt in dieser Richtung. Und wieder muss gesagt werden, nichts gegen richtige Lebensfreude. Das Schöne an der Schöpfung. Eine gute Ehe und da hinein auch die gelebte Sexualität. Natürlich. Ein schönes Zuhause. Unsere Kinder oder Enkel. Eine echte Freundschaft. Das dürfen wir dankbar annehmen. Das sind schöne Dinge, wenn Gott sie schenkt. Aber all diese Dinge, das ist etwas Zweitrangiges, etwas Nachgeordnetes im Leben. Und hier liegt der große Fehler sehr vieler Menschen. Sie stellen es nämlich an erste Stelle. Sie hängen ihr ganzes Herz dran. Sie wünschen sich nichts anderes als gut essen, gut trinken, sich freuen, sich zu zerstreuen, zu unterhalten und ihre Lust zu befriedigen. Von Party zu Party, von Reise zu Reise. Ohne mal nachzudenken, was ist eigentlich mein Leben? Muss man sich da noch wundern über so viel Leere und Unzufriedenheit? Es ist Haschen nach Wind. Kaum hast du es befriedigt, gierst du schon nach dem nächsten, brauchst du schon den nächsten Kick, muss schon wieder was Großartiges passieren. Und wie schnell können uns doch all diese Dinge auch genommen werden? Wir hatten mal einen Mann, einen gläubigen Mann, zu Gast, der hieß Waldemar Grab. Ich weiß nicht, ob manche die ehemalige ZDF-Serie Das Traumschiff sich angesehen haben. So ein kleiner Dicker war das, der war der Pianist auf dem Traumschiff. Und der hat Jesus gefunden. Das kann ich jetzt nicht erzählen, das wird zu lange dauern. Wunderbar. Aber was ich hier in dem Zusammenhang sagen will, er hat uns erzählt, das waren wirklich dort, also das Traumschiff war ja nicht nur für die Serie, sondern das war ja so ein Kreuzfahrtschiff. Das waren Leute, wo man so sagt, die oberen 10.000, die da mitgefahren sind. Er hat gesagt, es gab dort Leute, und da habe ich gemerkt, wie leer die sind, total. Und über die Schiene ist er dann auch zum Glauben gekommen. Die haben gesagt, ach, schon wieder Hawaii. Schon wieder Galapagos, das haben wir da alle schon gesehen. Da war nichts mehr, was ihnen wirklich Freude machen konnte. Er sagt, das kann es doch nicht sein. Das waren Leute, die hatten alles und hatten nichts. Da war eine innere Leere. Das hat er dort erlebt und über die Schiene hat er Jesus gefunden. Also, wir suchen das Leben weiter, nämlich in einem dritten Bereich mit Salomo. Drittens, arbeiten, arbeiten und nochmal arbeiten. Was sagt Salomo? Er sagt in diesem Buch Prediger, Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Als ich mich aber umsah nach allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Es klingt fast so, als ob Arbeit ein Fluch wäre. Etwas, was einem ständig lästig ist und was man am besten vermeiden sollte. Aber ich weiß nicht, ob Freunde unter uns heute sind, die arbeitslos sind. Es ist ja bei arbeitslosen Menschen oft nicht einmal das fehlende Geld das Hauptproblem, sondern dass man sich nicht gebraucht fühlt, dass man sich überflüssig fühlt, dass man meint, ja, ich werde gar nicht mehr gebraucht. Nein, ihr Lieben, Arbeit ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil, sie bringt eine gewisse Befriedigung. Man freut sich über etwas, was man geschafft hat. Es ist etwas Gutes, Nützliches. Wir brauchen das. Arbeit an sich ist gut und richtig. Und ich wünsche dir sehr, dass du nicht jemand bist, der sich jeden Sonntag schon fürchtet vor dem Montag. Ja, warum kommt aber dann Salomo zu solch einem pessimistischen Urteil über das Schaffen, über die Arbeit? Weil in diesem Buch Prediger alle Dinge vom egoistischen Menschen her gesehen werden. Und das betrifft auch die Arbeit. Und viele machen das genauso. Sie stürzen sich in die Arbeit, um ihre Probleme zu lösen oder zu vergessen. Aber die Probleme, die bleiben. Oder sie kennen kein Maß, keinen Sonntag, keinen Urlaub. Sie haben keine Zeit für andere, für ihre Frau, für ihre Kinder. Oder sie ruinieren ihre Gesundheit. Sie hetzen und jagen durch das Leben, aber sie finden das Leben nicht, weil sie es an der falschen Stelle suchen. Sie meinen, der Wert, den ich habe, hängt ab von meiner Arbeitsleistung. Ist es nicht so, dass viele so denken? Ich hatte einen Bekannten, der war zur Wendezeit nach Bayern gezogen, habe ich später besucht, und er hatte sich dort also wirklich Imposantes geschaffen. Nordbayern an einem Hang ein Haus gekauft und diesen ganzen Hang, ziemlich steil, kreuz und quer mit Wegen dort ausgebaut. Also es war wirklich beeindruckend, was er dort geschaffen hat. Mit Gartengeräten ohne Ende, alle Technik, die man sich denken kann. Richtig toll. Und wir kamen über den Glauben ins Gespräch, über Gott, über Jesus. Da wollte er nichts davon wissen. Nun war er so, dass er langsam auf die Rente zuging. Und dann habe ich ihn mal gefragt, die Knie, es war alles schon ziemlich lavide. Also es tat weh, wenn er den Berg da hochging. Ich sage nur, wie ist das denn, wenn du mal eines Tages nicht mehr kannst? Wenn du das nicht mehr versorgen kannst, dein kleines Paradies, hat er so, das ist mein Paradies hier. Wenn das nicht mehr geht. Und da hat er mir einen erschütternden Satz gesagt. Wörtlich. Da nehme ich mir einen Strick. Das war alles. Schrecklich. Ganz schrecklich. Die Arbeit ist zum Götzen geworden. Kann zum Götzen werden. Was ist ein Götze? Ein Götze ist ein Nicht-Gott, ein Ersatzgott. Aber ein Götze kann dir nie Glück und Zufriedenheit geben. Das kann nur der wahre, lebendige Gott, unser Herr Jesus Christus. Bei ihm bist du nämlich wertvoll und geliebt, auch ohne deine Leistung. Einfach, weil du da bist, weil er dich wollte, weil er dich geschaffen hat, weil er dich liebt, weil er sich für dich am Kreuz hingegeben hat, weil er dich will, weil er dich in Ewigkeit bei sich haben will. Aber das geht nur, wenn er dir deine Schuld vergibt, deine Sünde. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, aus Liebe. Wenn du mit ihm lebst, dann wird er dir helfen, dass die Arbeit auch in deinem Leben den richtigen Stellenwert bekommt, bei allen Problemen, die es da gibt heute, das richtige Maß zu finden. Noch einmal, bringt uns Arbeit Zufriedenheit, Glück, eben das Leben. Wir müssen sagen, in gewissem Maße ja, sie gehört dazu, sie befriedigt auch eine Zeit lang, aber nie in Fülle. Nichts gegen die Arbeit, aber auch die Arbeit ist nicht das Leben. Im Innersten deiner Seele bleibst du unbefriedigt, auch dann, wenn du die größten Werke schaffst. So wie Salomo. Da sind wir beim letzten Bereich und da sind wir ganz beim Thema, nämlich der Reichtum. Wenn ich einmal reich wäre, ich wäre so gerne Millionär. Das ist das Motto vieler, auch wenn es nicht Millionen sind, aber wenigstens 100.000. Und so leben sie dann auch, getrieben von den Meinungsmachern unserer Zeit, die uns einreden, so musst du sein, das alles musst du haben. Ein junges Mädchen, die sagte es mir mal ganz offen. Sie sagte, mir gefällt das, diese Offenheit. Ich möchte einmal so schnell wie möglich, so viel Geld verdienen wie möglich. Und dafür möchte ich so wenig wie möglich arbeiten müssen. Lebensmotto. Leider dreht sich das ganze Leben heute scheinbar ums Geld in unserer Gesellschaft. Vielleicht ist das der Götze, der Ersatzgott Nummer eins. Wie viel wird an dieser Stelle gelogen, betrogen, übervorteilt, gestritten, bestochen, alles wegen Geld? Nun, Salomo hatte Geld. Er hatte mehr Geld und Besitz, als wir hier alle miteinander, einschließlich Mühle, je haben könnten oder erwirtschaften könnten. Viel, viel mehr. Und ich möchte einfach auch noch ein paar Worte von ihm dazu sagen. Ich hatte größere Rinder- und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige, Schätze der Länder. Ich wurde größer und reicher als alle. Also das sind so seine Aussagen zu diesem Thema. Gibt es andere Stellen in der Bibel, wo noch ausführlicher darüber gesprochen wird. Aber auch dann kommt er zu der Schlussfolgerung, alles vergebliche Mühe und Jagen. Und ich denke, gerade zu dem Thema passt das auch sehr gut, denn viele Menschen, die jagen tatsächlich durchs Leben, damit das Konto immer höher steigt, damit die Wohnung, das Haus immer luxuriöser wird, das Auto immer größer, die Auslandsreise immer weiter. Aber trotzdem bleibt das Herz leer. Mensch, der Nachbar, der hat doch schon wieder noch ein neueres Modell. Und schon ist man wieder nicht zufrieden. Wenn der Reichtum wächst, sagt die Bibel, so hängt euer Herz nicht daran. Kann ja mal passieren, dass jemand tatsächlich mal zu viel Geld kommt. Häng dein Herz ja nicht dran. Es ist das falsche Aufgehängte. Es ist hier wie bei den anderen Dingen auch. Sie gehören dazu zum Leben. Wissen wir alle, dass wir Geld brauchen. Wissen wir alle, wie schön es ist, gesund zu sein. All diese Dinge gehören hinein ins Leben, aber es ist nicht das Leben. In deinem innersten Menschsein können sie dir keinen letzten Frieden und keine tiefe Erfüllung geben. Ob das das Wissen ist, ob das der Genuss ist, die Arbeitsleistung ist oder der Reichtum. Salomo kommt zu dem Ergebnis und damit schließt er alle seine Überlegungen ab und sagt, ja, alles ist vergänglich und vergeblich, alles ist völlig sinnlos. Vergebliche Mühe. Und nun fragen wir, müssen wir bei diesem Ergebnis stehen bleiben? Kleine Freuden ja, kurze Befriedigung ja, aber doch letztlich alles sinnlos. Und wenn wir ja ganz offen sind, dann müssen wir sagen, ja und nein. Salomo beschreibt unser menschliches Leben aus einer völlig diesseits orientierten Perspektive. Es gibt so einen Ausdruck, ich habe ihn auch immer mal gelesen wieder, der heißt unter der Sonne. Immer wieder ist, was geschieht unter der Sonne. Das heißt, auf dieser Welt, auf dieser Erde, in diesem Leben. Und wenn du darüber nachdenkst, musst du ihm Recht geben. Wenn es nur dieses Leben gäbe, wenn es nur diese Welt gäbe, wir wären ganz schön arm dran. Wie viele Menschen sind krank, sind auf der Flucht, hungern, kriegen nichts vom Kuchen ab. Und selbst wenn man sich maximal das Leben gestalten kann, eines Tages stirbt man und alles ist weg. Mit einem Schlag, alles ist weg. Aber ihr Lieben, bei diesem Ergebnis müssen wir doch nicht stehen bleiben. Diese Welt ist eben nicht alles. Dieses Leben ist eben nicht alles. Suchst du Leben, nicht ein bisschen Leben, nicht ein bisschen was oder mehr vom Leben haben wollen, nicht ein etwas Leben. Nein, suchst du das Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und es in Fülle haben sollen. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott uns in der Bibel einmal einen Menschen zeigt, der alles hatte, bei dem das keine Wunschträume geblieben sind, der dieses irdische Leben hier auf dieser Welt nach allen Richtungen voll auskosten konnte und es auch gemacht hat. Und der uns dann sagt, Freunde, das ist es nicht. Das ist es nicht. Wenn das der Sinn des Lebens sein soll, wirst du am Ende enttäuscht sein und stehst vor nichts. Machen wir bitte nicht den Fehler und sagen, ich muss es erstmal selber ausprobieren, damit wir nur zu dem gleichen Ergebnis kommen, zu dem hier der Salomo auch gekommen ist. Das ist übrigens das gewesen, wodurch ich Jesus gefunden habe, mit 17 Jahren. Ich will das mal kurz erzählen. Ich habe auch gesucht, was ist eigentlich Wahrheit, was bleibt, was ist beständig im Leben. Und dann hatten wir als Familie so Besuche gemacht bei Verwandten, die so gerade in die Rente gekommen waren und die folgendermaßen sagten, ja, was ist das Leben, du rammelst, du schwirrst, du schuftest, du freust dich auf die Rente und dann auf einmal wirst du krank, dann kannst du die Rente nicht genießen. Es ist doch alles Mist, es ist doch alles sinnlos. So in die Richtung gingen die Gespräche. Ich hörte so als Teenager zu und habe mir gesagt, war's das? Ist das alles? Gibt's da nichts Bleibendes, nichts Ewiges? Und dann hat mich Jesus gefunden, so kann ich das sagen, durch sein Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Die Frage ist doch, wo stillen wir unseren Lebensdurst? Wo suchen wir das Glück? Wir können das schnell haben. Die Angebote sind gewaltig, sind vielversprechend. Aber das Ende ist Enttäuschung, sogar ewige Enttäuschung. Dieses Leben ist eben nicht alles. Und mit diesem Leben ist es eben nicht vorbei, wenn du stirbst. Wir finden wahres Leben letztlich nicht in den Dingen und Werten dieser Welt. Unter der Sonne bleibt alles am Ende ein Haschen nach Wind. Du kannst nichts Bleibendes festhalten. Ja, und wenn wir mal ganz offen reden, was steht denn am Ende unter der Sonne? Am Ende steht 1 bis 2 Quadratmeter Land ungefähr noch 25 Jahre lang, nämlich unsere Grabstelle. Das ist alles, was auf dieser Erde bleibt. Und nach 25 Jahren ist es auch vorbei. Wir finden Leben nur bei Jesus Christus. In der Lebensgemeinschaft, in der glaubenden Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Wer den Sohn hat, sagt die Bibel, den Sohn Gottes, Jesus, der hat das Leben, sogar das ewige Leben. Und jetzt möchte ich uns noch sagen, was an erster Stelle stand bei dieser Umfrage unter den Leuten. Was wünschen sie sich am meisten? Das war hoch interessant und eigentlich unerwartet. Die allermeisten an erster Stelle stand, ich wünsche mir eine zweite Chance im Leben zu kriegen. Eine zweite Chance für mein Leben, damit ich vieles anders und besser machen kann. Freunde, genau darum geht es. Aber Jesus ist nicht die zweite Chance, Jesus ist die einzige Chance. Wirklich Leben in Fülle zu finden. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das heißt, es gibt gar keine andere Möglichkeit, das Leben zu finden, als bei Jesus. Vergebung meiner Schuld und Sünde. Dinge, die ich falsch gemacht habe, wo ich schuldig geworden bin, wo mein Gewissen mich anklagt. Dinge, die mein Leben kaputt gemacht haben, wo ich gern die zweite Chance hätte, nochmal das anders zu machen. Aber es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, rückgängig zu machen. Jesus Christus schenkt Vergebung und einen totalen Neuanfang. Hier vorne steht ein Holzkreuz. Warum steht dieses Kreuz hier? Weil Jesus Christus an einem Kreuz für die Schuld und Sünde der Welt und auch für meine und auch für deine Schuld gestorben ist. Für dein und mein Leben, für das, was in unserem Leben böse war, falsch war, was unser Leben kaputt gemacht hat. Und wenn du an ihn glaubst, schenkt er dir totale Vergebung und einen totalen neuen Anfang. Geborgenheit, Frieden im Herzen, Liebe, Freude, Gerechtigkeit, Hoffnung. Hoffnung bis in Ewigkeit. Also Dinge, das, was Leben eigentlich ausmacht. Glaubst du das? Es ist so. Ich will jetzt noch eine wahre Begebenheit erzählen. Ist das wirklich so gegeben? Einem sehr vermögenden Mann starb die Frau. Von da an lebte er mit seinem Sohn recht zurückgezogen und widmete sich seinem großen Hobby. Er sammelte wertvolle Gemälde. Dann kam der Krieg, der Sohn wurde eingezogen und nach einiger Zeit erhält der Vater die Todesnachricht. Der Sohn war gefallen an der Front. Jetzt lebte der Mann noch zurückgezogener und sammelte weiter wertvolle Gemälde. Eines Tages klingelt es an seiner Haustür und da steht ein Freund seines toten Sohnes und besucht ihn. Er überreicht ihm ein Bild des Sohnes, was er selber gemalt hatte, ein einfaches, selbstgemaltes Bild dieses Sohnes. Der Vater hängt es mitten zwischen die Bilder seiner wertvollen Gemäldesammlung. Schließlich stirbt auch der Vater. Die ganze Sammlung wird in einer Auktion versteigert und das war ein gesellschaftliches Großereignis. Denn in dieser Sammlung, zu dieser Sammlung gehörten wertvolle Gemälde von Rembrandt, van Gogh und anderen berühmten Künstlern. Aber der Auktionär beginnt die Versteigerung mit diesem einfachen Bild des Sohnes. Das ist das Erste, was zur Versteigerung steht. Aber keiner will dieses einfache Bild kaufen. Der Auktionär lässt nicht locker. Zuerst dieses Bild. Schließlich reicht es einem jungen Mann und er kauft dieses Bild für läppische 50 Dollar. Alle atmen auf. Jetzt kann es endlich an die Versteigerung der wirklich wertvollen Gemälde gehen. Aber der Auktionär sagt, hiermit ist die Auktion beendet. Er liest aus dem Testament des Verstorbenen, wer den Sohn hat, kriegt alles. Wer dieses einfache Bild hat, kriegt die ganze Sammlung gratis dazu. Verstehen wir dieses Bild? Wir haben so unsere Wünsche, das will ich haben, das will ich besitzen, das muss ich mitgemacht haben. Man lebt ja nur einmal, aber dann richtig, all diese Sprüche. Aber Jesus, was will ich denn mit Jesus, was soll ich denn mit Jesus? Da sagt mir jemand, dein Jesus kann mir auch nicht helfen. Wir denken schon, Jesus, ja, wer ist das schon? Aber Gott sagt, wenn du den Sohn hast, wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Dann hast du Leben. Dann hat dein Leben Sinn. Mehr als ihn zu haben, gibt es gar nicht. dann hast du sogar ewiges Leben. Wenn du mit ihm lebst, wenn du an ihn glaubst, schenkt er dir das ewige Leben. Glaubst du das? Möchtest du es glauben? Dann mach's fest, dann schließ dein Leben heute mit Jesus zusammen. Sprich ihn an. Ohne ihn, ich sage es noch einmal, gehen wir alle am wahren Leben vorbei, und zwar in Ewigkeit. Darum gib ihm dein Leben. Schließ dein Leben mit ihm zusammen. Vielleicht sind Freunde heute unter uns, die das alles schon ein paar Mal gehört haben in ihrem Leben, aber die diesen richtigen Glaubensschritt, die Bibel nennt es Umkehr, Bekehrung, das noch nie getan haben. Die noch nie wirklich ganz bewusst, willentlich gesagt haben, Herr Jesus, hier hast du mein Leben, hier hast du meine Schuld, meine Sünde, alles sei dir übergeben, vergib du mir und schenk mir das ewige Leben. Komm du in mein Herz, komm du in mein Leben. Es ist ja heute der erste Abend, wir wollen ja in dieser Woche noch viel hören. Vielleicht sind auch manche, die sagen, ja, da will ich noch ein bisschen mehr wissen darüber. Ist richtig, dann komm bitte wieder. Geht ja morgen Abend weiter, geht noch bis Sonntag. Aber vielleicht sind auch Leute hier, die sagen, nee, ich weiß, das ist längst dran bei mir. Dann bleib hinterher zurück. Bleib hinterher zurück und sprich mich an, sprich diejenigen unter uns an, die diese Schildmitarbeiter hier dran haben. Wir sind bereit, gerne zu Gesprächen, auch mal zusammen zu beten, aber auch wenn natürlich Fragen sind in irgendeine Richtung, dass wir da auch versuchen, Antwort zu geben. Bleib zurück, sprich mit uns, sprich mit Jesus und gib ihm dein Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Können aber sitzen bleiben, bitte. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, wie du es selber gesagt hast, damit wir das Leben haben, in Fülle haben, das ewige Leben. Herr, hilf, dass wir das begreifen, Herr, dass die Dinge dieser Welt uns niemals wirkliche letzte Freude, Erfüllung, Frieden und Glück geben können, Herr. Weil eben die Dinge dieser Welt nicht das Letzte sind. Und weil wir geschaffen sind, Herr, zur Gemeinschaft mit dir in Ewigkeit. Herr, und wenn in unserem Herz diese Sehnsucht ist, Herr, wir danken dir, dass wir kommen dürfen, wie wir es gesungen haben, so wie wir sind. Und du willst uns und du nimmst uns an und du schenkst uns dieses ewige neue Leben. Herr, mach uns Mut, gib uns die Kraft und den Mut, diesen Schritt im Glauben zu tun. Amen.